Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir lesen aus Gottes wahrhaftigem Wort, wie es geschrieben ist, in der Offenbarung Johannes 21, Vers 6. Da außen haben wir sie schon, den Text. Und er, gemeint ist der thronende Christus, sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Und dies ist wohlgemerkt zugleich die Jahreslosung, die wir in vielen Kirchen haben, für dieses zurückliegende Jahr 2018. Dort kann man, wenn man genau hinsieht, es auch nochmal lesen an unserem Poster in diesem wunderschönen Himmelblau. Könnte ich das Kästchen haben? Ich habe es zugedeckt. Es ist so handlich. Ja. Frisches Wasser, lebendiges Wasser. Wollen wir dieses lebendige Wasser tief in uns aufnehmen? Nimm und trink. Als Kind habe ich das oft gehört, wenn ich krank war oder wenn ich durstig war in der heißen Jahreszeit. Und das tat auch gewiss gut, wenn wir die Hände kannten, wenn die Hände uns vertraut waren, die uns diesen Trank gereicht haben. Aber nicht alles, was ich trank, hat mir gut getan. Vieles, worauf ich mich einließ, hat sich nachher als Täuschung herausgestellt. Oft war der Grund der, dass es mein seelisches und geistliches Verlangen gar nicht gestillt hat. Es hat nicht meinem Bedürfnis entsprochen. Es war eben nicht geeignet, den Lebensdurst zu stillen. Christus spricht hier in unserer Jahreslosung aus dem Buche der Offenbarung: Ich bin der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers. Das ist eine überaus mächtige Aussage, die ich in der Bibel sonst kaum wo sehe. Alpha und Omega. Dieser Ausdruck wird sowohl für den Gott den Vater als auch für Gott den Sohn benutzt. Als Kind durfte ich oft mit meinen Eltern das Alpenvorland besuchen, zum Beispiel in Südtirol oder Bayern. Und damals hatte man den Brauch, dass man, wenn jemand irgendwo zu Tode gekommen war, abgestürzt, dass man dort ein Martell errichtet hat. Und manchmal stand eine Inschrift dabei. Und ich kann mich noch genau erinnern, einmal las ich dieses Wort aus Vers 13. Ich war so fasziniert davon, dass ich die Augen nicht abwenden konnte. Alpha und Omega. Es ließ mich kaum los. Ich dachte darüber nach, aber ich erkannte, es brauchte mir keiner zu erklären. Es war für mich selbsterklärend. Hätte mir jemand damals gesagt, Christus will dich hier offenbaren, will sich dir hier offenbaren, ja, dann hätte ich gesagt, genau so ist es, nicht anders. Daher kommen wir jetzt ein wenig auf diesen Vers 13 zu sprechen. Was bedeuten diese beiden Buchstaben? Sie markieren Beginn und Schluss des Alphabets. Alles, was dazwischen sich befindet, ist Gott. Das heißt nichts anderes als die Völligkeit, das Totale, die Weite, die Ausdehnung. Was wird offenbart? Christus ist Quell von allem. Gott ist A und O, alles zwischen Alpha und Omega, ebenso der Erste und der Letzte. Und er wird auch alle Dinge zu ihrem vorbestimmten Sinn und Zweck hinführen. Was wird in diesem Buch der Offenbarung des Johannes enthüllt? Es ist Jesu wahre Identität und es wird enthüllt sein rettendes und erhaltendes Werk. Und im Speziellen, Jesus Christus offenbart sich selbst und zwar triumphierend als der Allmächtige. Daher lässt sich durchaus sagen, wir haben es in der Offenbarung von Jesus selbst zu tun, von Jesus in seiner Majestät, in seiner Herrlichkeit, in der Glorie. Dieses Buch wurde geschrieben zwischen 94 und 96, also gerade in einer großen Verfolgungswelle durch einen römischen Kaiser veranlasst. Um die Tragweite dieser ungeheuren Worte in ihrer Bandbreite ausloten zu können, sollten wir ein bisschen auf den Zusammenhang sehen. Wir haben es um das letzte Buch der kanonischen Schriften des Neuen Testamentes zu tun, auch hier am Ende des Buches der Offenbarung. Und das Buch der Offenbarung des Johannes ist ja das prophetische Buch des Neuen Testamentes schlechthin. Am Ende einer ganzen Kette von Visionen oder Gesichten steht dieses großartige Wort. Der Apostel und Jünger wird als alter Mann auf die Insel Patmos verbannt. Patmos gehört zu einer Inselgruppe von 12 Inseln in der Ostägäis. Und dort hat er die Gesichte. Und diese Gesichte erschrecken ihn auch zum Teil heftigst. Der Name des Johannes wird nicht weniger als 4-mal in diesem Buch erwähnt. Die Stadt Gottes ist auch bei dem Propheten Jesaja bereits erwähnt. Und bei Johannes hat die Stadt Gottes ungeheure Ausmaße. Ein enorm großer Würfel, dessen Umfang an das Firmament reicht. 2400 Kilometer lang sind seine Seiten. Gott werde bei den Menschen sein, so lesen wir in Vers 3, und sein Zelt in ihrer Mitte aufschlagen. Ja, Gott macht etwas völlig neu und wir können es gut ablesen an dem Gesicht dieses afrikanischen Mädchens, wie diese Neuwerdung vonstatten geht, von innen nach außen. Innen legt Gott etwas an, das sich nach außen in diesen leuchtenden, klaren Lächeln zeigt. So bedeutet dieses Neuwerden einen ungeheuren Trost. Und wir haben es gar nicht nötig, dem Alten nachzutrauern. Wir kennen alle den 42. Psalm, Vers 2, und wissen aus diesem Psalm, unsere Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Die menschliche Seele will eben erfüllt sein. Nicht bloß, dass etwas gestillt ist. Bewusst und auch unbewusst sind wir alle auf der Suche danach. Wir erinnern uns, im Frühjahr, Anfang April saßen wir da und hörten gebannt auf diese Taufzeugnisse. Und das war anschaulich und beeindruckend. Ich fühle mich immer wieder bevorrechtigt, diese Zeugnisse anlässlich der Taufen zu erleben. Was für eine kräftige Ermutigung für unsere Herzen. Denn seit Urzeiten sucht man in strengen religiösen Ritualen sein Seelenheil. Denn man will ja Gott nahe kommen. Was da alles investiert wird an Leib und Leben, um Gott nahe zu kommen. Um Gott womöglich günstig und gnädig zu stimmen. Doch es reicht meist nur bis zur Schwelle, nicht bis zur Quelle. Und diesbezüglich sind alle menschlichen Anstrengungen bisher völlig auf der Strecke geblieben. Und nun der Unterschied? Darin unterscheidet sich das Christentum. Die Jüngerschaft, die entschiedene Nachfolge in Richtung auf den Herrn Jesus von allen Religionen. Religionen sind der Weg von unten nach oben. Aber Jesus Christus beugt sich, und das haben wir in diesen Lesungen gehört, die wir heute durch Jan und seine Frau gehört haben. An Jesus Christus führen kein Weg und kein Wasser vorbei. Oftmals singen wir auch in den Gottesdiensten Quelle des Lebens. Aber was ist damit gemeint? Lebendiges Wasser. Gemeint ist das Heil, das wir bei Gott finden können und uns durch Jesus Christus geschenkt wird. Er ruft uns zu: Wenn jemand Durst hat, komme er zu mir und trinke. So schon im Johannesevangelium, Kapitel 7, Vers 37. Und Wasser ist durchaus auch ein Symbol für den Heiligen Geist in der Bibel. Aber auch noch mehr, für Reinigung durch den Heiligen Geist. Und um den Vergleich noch komplett zu machen, der Herr Jesus Christus kann für unser Herz das tun, was H2O für unseren Körper tun kann. Es ist eine schlichte Formel, die sagt, zwei Wasserstoffmoleküle binden sich an ein Sauerstoffmolekül. Aber wie sehr braucht der Körper doch Wasser? Im Krankenhaus habe ich das erlebt. Die Ärzte sagten, ich solle mal vom Trinken auch Abstand nehmen. Nichts trinken, wie schwer wurde es mir da? Da gibt es diese Stäbchen, die man dann befeuchten kann. Aber das war schon eine Wohltat damals. Jesus hält dein Herz wunderbar geschmeidig. Jesus bewässert es. Er erweicht das Krustige und wäscht sogar das Rostige durch dieses Lebenswasser ab. Wie Wasser wird Jesus auch dorthin gehen, wohin wir gar nicht gelangen. Wenn ein Mensch sich auf die Erde wirft, bleibt er oben liegen. Wenn Wasser auf die Erde geschüttet wird, so verteilt sich das Wasser. Aufgrund seiner molekularen Struktur hat Wasser eine große Anpassungsfähigkeit. Es kann sich teilen und im Boden versickern. Und es kann sich sammeln und einen Wasserfall hinabstürzen. Großartig. Denken wir an die ungeheuer breiten Victoria-Fälle in Simbabwe. Livingston schrieb, das war das Schönste, was er in Afrika zu Gesicht bekommen hatte. Oder denken wir an die Niagara Falls in Kanada. Nochmals, Wasser fließt auch dahin, wohin wir gar nicht kommen. Und genauso handelt auch Jesus. Dies tut auch er für uns. Der Grund ist, nach dem Zeugnis der Bibel, ist der Herr Jesus Christus Geist. Und obwohl er für immer einen Leib hat, ist er nicht an einen Leib gebunden. Jesu Geist fließt durch die Kehle unserer Seele, spült Ängste fort und vertreibt Kummer. Er tut für unsere Seele das, was Wasser für unseren Körper tut. Wir brauchen keine Gebrauchsanweisungen ihm geben. Wir erteilen dem Wasser ja auch keine Weisungen, bevor wir es verschlucken, denn Gott liebt das Großzügige. Er gibt jedem, der nach seinem Heil verlangt, und jedem, der nach seinem Segensangebot Durst hat. Gott oder der erhöhte Herr Jesus Christus sagt ausdrücklich und mit großer Kraft, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Der Altbischof Wilkens hat übersetzt, unentgeltlich. Ein Junge trinkt hier an einer Wasserpumpe. Ein Foto aus den 30er Jahren. Dieses Versprechen aus der Offenbarung des Johannes, die ja gleichzeitig auch an den Apostel Johannes gerichtet ist, greift die Predigt Jesu vom lebendigen Wasser auf. Wir erinnern uns, Bruder Swiderski hat uns das eindrücklich erklärt damals, Mitte des Jahres, anlässlich des Laubhüttenfestes oder Sukkot predigte Jesus in Jerusalem und sagte dieses Wort. Johannes Kapitel 7. Am Ende aller Tage, wenn weder Geschrei noch Schmerzen noch Kümmernisse, ja nicht einmal Sünde sein werden und alle Tränen mit Gottes enorm großen Taschentuch getrocknet sind, dann wird es lebendiges Wasser für alle geben. Jesus Christus ist uns nah, in uns und um uns. Unser Durst nach Leben wird dann für immer gestillt sein. Was für eine herrliche Prognose! Was sind das für wunderbare, für phänomenale Aussichten? Dieses Wasser aus der Quelle des Lebens gibt es umsonst, gratis. Jesus schenkt uns aus Gnaden. Wir singen ja auch dieses Weihnachtslied, der Heil und Leben mit sich bringt. Ja, darüber können wir in der Tat jauchzen und froh singen. Die Psychiater werden nicht bemüht werden. Seelischen Trost und Frieden bekommen wir von Gott geschenkt. Bezahlen brauchen wir nicht. Womit denn auch? Jesus schenkt sich uns viel mehr als Wasser des Lebens. Nun fragen wir wohl, wie können wir das lebendige Wasser jetzt schon in uns aufnehmen? Wir erinnern uns. Jesus sagt der Frau am Jakobsbrunnen, wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gäbe dir lebendiges Wasser. Johannes Evangelium, Kapitel 4, 10. In diesem Gespräch mit der samaritanischen Frau am Jakobsbrunnen gibt Jesus Christus einen konkreten Hinweis, wie wir von dem lebendigen Wasser trinken können. Durch Gebet in der Wahrheit, durch Anbetung des lebendigen Gottes, aber auch darum, dadurch, dass wir ihn bitten, wegen allem, was uns auf der Seele liegt. Jesus zwingt seine durststillende Gabe niemandem auf, aber er bietet sie jedem an. Lebenswasser. Jesus will gebeten sein. Das Gebet ist so etwas wie eine Schöpfkelle. Vielleicht fällt uns das Wort Augustins ein. Vom Herzen, dass erst dann rechte Ruhe bekäme, wenn es im Herrn ruht. Du hast uns auf dich hin gemacht, sagt er einmal, ganz am Anfang seiner Selbstbekenntnisse. Und unser Herz ist unruhig, bis es in dir ruht, o Herr. Vom lebendigen Wasser schöpfen und gerade dann, wenn in uns recht verdorrt aussieht. Man spricht ja gern von Burnout. So können wir es doch hineinfließen lassen. Vielleicht nimmst du dir in diesem Sinne einmal eine Auszeit. Und noch ein Beispiel für das Hier und Jetzt, regelmäßiges Beten. Wir trinken auch nicht bloß einmal die Woche ein paar Schlucke Wasser, sondern mehrmals am Tag. Für Seele und Leib und Herz gilt dasselbe. Lasst uns Jesus um seine Liebe, um seine Vergebung, um sein Dasein bitten, wenn wir seine Kraft in Anspruch nehmen. Und dann das Nächste. Die Taufe hat auch mit Wasser zu tun. Bist du schon getauft? Und wenn nicht, so befasse dich doch einmal damit. Denn die Taufe sagt den Leuten, die versammelt sind, um ein Tauffest zu feiern, was alles geschieht im Augenblick der Errettung. Wenn Gläubige untertauchen und wieder aufstehen aus dem Wasser, so malt dies förmlich eine Zeichnung davon, wie Jesus ihre Sünden hinwegwaschen wird und ein Bild vom neuen Leben in Christus. Ein Beispiel Ich bin nicht deswegen verheiratet, weil ich diesen Ring trage. Es gibt Leute, die tragen einen Ring und sind gar nicht verheiratet. Genauso wie der Ehering ein Zeichen für die Vereinigung mit Sonja ist, so ist auch die Taufe ein Zeichen für die Vereinigung mit Jesus Christus als dem Herrn. Die Heilszusage des Herrn Jesus Christus gilt. Scheinen dir deine eigenen Worte zu matt und kraftlos, dann kannst du mit den Gebetsworten anderer Christen beten. Aus der Quelle des lebendigen Wassers schöpfen und uns von Gott neu föhnen lassen. Gott hat gesagt, und dazu steht er, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. In der Gemeinde haben wir Veränderung erlebt. Das kann man auch buchstabieren. Aber wie ist es denn? Wonach sollen wir uns ausrichten? Wieso steht dieser Vers an dieser Stelle in der Bibel? Der erhöhte Herr, der in den Himmel aufgefahrene, der jetzt zur Rechten Gottes sitzt, weiß alles. Das ist uns gewiss. Wir sollen, wenn wir auch sonst nichts von dieser Welt in die Ewige hinübernehmen können, doch wenigstens einen Durst nach den Dingen der anderen Welt haben. Wie eingangs gesagt, möchte doch der Mensch meist das Verlangen nach ewigem und unendlichem Stillen, das seine Seele nicht sättigt und seine Seele gar nicht angemessen ist. Wenn man aber bei sich selbst sagt, ich spüre einen Durst nach dem Lebenswasser in mir, denn nur dieses stillt meinen Durst, wie in Jesaja 55, wo freundlich und angenehm die Dürstenden eingeladen werden. Alle nun, die ihr durstig seid, kommt her zu dem Wasser. Durst wird als eine eigene Seligkeit sogar in der Bergpredigt angepriesen. Hier werden diejenigen gelobt, die sich nach der Gerechtigkeit sehnen und danach dürsten. Ich erwähnte Jesus beim Sukkotfest. Wen da dürste, der komme und wer will, nehme das Lebenswasser umsonst. Und ich frage dich, hast du überhaupt diesen Durst? Oder begehrst du überhaupt nichts von der zukünftigen Welt? Aber wenn ich diesen Durst in mir spüre, dann wird mir dies Versprechen Gottes lieb, das mir von dem himmlischen Thron aus zugerufen wird. Denn Jesus Christus selbst erweckt doch in meinem Herzen, in meiner Seele ein solches Dürsten. Und dieses will er dann auch zufriedenstellen. Und jetzt haben wir schon einen Vorgeschmack, dann aber eine gewisse Völligkeit. Dann haben wir das Ganze. Dann, wenn das Lamm selber zu dem Lebenswasserbrunnen hinführt und wenn Gott selber dem durstigen Wasser des Lebens, und zwar umsonst, geben wird. Aus freier Gnade. Das heißt, Gott benötigt lediglich ein Verlangen, ein Dürsten, das aus dem Glauben an diese Verheißungen lebt. Nun hoffen wir, dass hier in Perlach viele ein geistliches Zuhause finden und dieses auch als solches erkennen. Wir erinnern uns an den Frühjahr, wie Menschen den Schritt in unser Taufbecken wagen, um die Taufe in Anspruch zu nehmen. Und da hoffen wir, dass das auch dieses Jahr wieder geschieht, wie auch Johann Riste sagt, hinweg all Angst und Schmerzen, der Helfer ist schon da. Seht, wie so mancher Ort hochtröstlich ist zu nennen, da wir ihn finden können, in Nachtmahl, Tauf und Wort. Des Weiteren ist unsere Hoffnung auch in all den täglichen Dingen, die sich in unserem Leben geändert hat, wo Segen zutage tritt. Und sei es bloß, dass uns der sonntägliche Gottesdienst, das Abendmahl oder die Mitarbeit in der Gemeinde wichtig geworden sind. Wir hören immer wieder von Begebenheiten im Alltag, am Ende der Gottesdienste, wo sich Einzelne trauen, ein Zeugnis zu sagen. Und ich hoffe, diese heilsame Kontinuität bleibt bestehen. Sei es, dass unser Wertegerüst eine andere Basis erhalten hat, sei es, dass wir Orientierung in der Bibel suchen. Glaube wird in vielerlei Facetten und Ausdrucksformen gesehen. In unserer Lebenshaltung und Lebensgestaltung. Wir konnten einen Gebetstanz von Christine und ihrem Mann erleben. Oft freilich wird dies von der Masse nicht beachtet. Aber das tut überhaupt nichts zur Sache. Der Herr ist es doch, der das Herz ansieht und der die Nieren prüft. Was hat sich geändert bei uns? Halten wir kurz eine Rückschau. Da ist mir ein Wortspiel eingefallen. Daumen hoch für die Damen, insbesondere die im Gospelchor mitmachen. Da wurde auch erweckt, wurde erneuert. Wir dürften dies hören und eindrücklich erleben. Und seit September sind es mittlerweile 20 Sänger, zu denen zählen auch einige Männer, eine segensreiche Wirkung. Und das war auch beabsichtigt. Das wird auch spürbar. Die Leiterin fühlt sich richtig beansprucht und an der richtigen Position und ist dabei, die Gaben auszuleben, die in ihr schlummerten. Auch ist ein gegenseitiges Annehmen wichtig und spürbar. Dass solches angenommen werden, einzig durch und bei Gott, dem Herrn Jesus Christus, zu erleben ist, darf man erfahren, wenn vor den Chorproben ganz bewusst, frank und frei um den göttlichen Beistand gebeten wird. Dann weiterhin die thematischen Wortbetrachtungen durch unseren Pastor am Donnerstagabend wurden fortgeführt und auch Betrachtungen in Form des Hinhörens ebenfalls, sodass bei uns auch das wahre Wort Gottes im Mittelpunkt steht, wie es ja auch sein soll. Und nicht etwa neben anderen Aktivitäten ein Randdasein fristet. Es fanden sich Mitarbeiter für die Jugendgruppe und Kindergruppe, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Und diese sind auch bereit, sich schulen zu lassen. Mit Blick aufs leibliche Wohl hat der Herr das Wort an uns erfüllt, wenn er gesagt hat, der Nahrung allen Geschöpfen gibt, ja ewig währt seine Gnade. Dank dem Gott des Himmels, ja ewig währt seine Gnade. Denn wir haben das ganze Jahr über keinerlei Mangel gehabt, keine Not. Auch Arme mussten keinen Abend hungrig schlafen gehen. Halten wir uns doch das auch einmal vor Augen. Und wenn uns der Heiland heute früh sagt, wie seinerzeit die Jünger, habt ihr je Mangel gehabt, während ihr bei mir gewesen seid? Dann müssen wir sagen, mit großer Dankbarkeit nie einen. Gott hat uns auch geistliche Gaben gegeben, insofern wir das ganze Jahr über das liebe Wort hatten. Wir konnten Zeugnisse hören, wir konnten das Abendmahl begehen und haben unsere schönen Gottesdienste feiern können, und dabei wurden wir nie gestört oder sonst irgendwie belästigt. Wir konnten uns auch nicht darüber beklagen, des Herrn Wort sei rar und selten unter uns gewesen. Wir haben reiche Güter in dem Hause Gottes gehabt und vorgefunden. Wie ist doch der Herr freundlich? Und das sagen wir von Herzen. Ja, deine Güte währet ewiglich. Viele haben sich am Pult geäußert und ließen andere auch teilhaben an dem, was die Werke des Herrn sind, wie er wohltut und was er an unserer Seele getan hat. In dem Sinn, öffne deinen Mund weit, dass ich ihn füllen kann. Gott hat so manches Gebet erhört. Und wo nicht, so hat Gott im Herzen Geduld geschenkt. Die Gabe des Heiligen Geistes stand reich zur Verfügung. Beides, sowohl zum Hören als auch zum Predigen. Und wir bitten durch die Kraft des Heiligen Geistes, komm, Herr Jesus, komme bald. Wir wollen es bekunden denen, die es noch nicht wissen oder die es vergessen haben sollten, dass einzig und alleine bei dir Wasser des ewigen Lebens zu haben ist. Und wir wollen täglich schöpfen sozusagen mit einer großen Schöpfkelle aus diesem angenehmen und lieben Heilsbrunnen. An dem werten Wort wollen wir bleiben und das Abendmahl genießen. Gib uns Durst nach dir und deinen Zusagen. Wir wollen nichts wegnehmen, sondern unverwandt an dem bleiben, was geschrieben steht, und uns so vorbereiten auf den herrlichen Tag der Wiederkunft Jesu Christi. Und dann nimm uns mit, Herr, auf die neue Erde. Herr Jesus, segne diese gesamte Gemeinde, alle Festgäste, groß und klein. Lass uns miteinander einmal das Vaterhaus oder das himmlische Jerusalem erblicken und darauf zuwandern und dann auch dort selig werden. Und die Gnade Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes bewahre uns im Glauben zum ewigen Leben. Amen.